So, das Album ist ja das beste Beispiel. Nico Ne und ich, wir haben genau das Gegenteil gemacht im letzten Jahr von dem, was alle jetzt machen. Meine Musikwelt ist bunt. Für mich war das mein Traum, den ganzen Tag Spaß und Humor und Selbstironie, Satire, mit allen über alles lachen, verrückte Sachen machen. Diese Humorlosigkeit, die gerade in der elektronischen Musikszene stattfindet, das ist für mich ein absolutes Unverständnis.
Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur.
Electronic Germany, Folge 23. Ich bin Christian Arndt und das ist mein Co-Host
DJ Eastenders. Hi, hallo.
Und unser Gast heute ist zum zweiten Mal dabei, nämlich Dirty Döring.
Hallo, danke willkommen. Für die Einladung.
Willkommen in Berlin.
Ja, willkommen in Berlin.
Wie waren die letzten Jahre für dich? Du hast, wir hatten Corona, wir hatten allerhand Unwägbarkeiten auf dieser Welt und du hast dich ein bisschen davon gemacht.
Ja, ich hatte tatsächlich das große Glück, dass als alles stillstand, dass ich hier nichts mehr zu tun hatte und dann noch dementsprechend einfach irgendwo hingehen konnte, wo ich hin wollte. Und das habe ich auch gemacht.
Und zwar?
Erster Lockdown bin ich erst nach Sansibar, weil das war das Einzige, was noch so richtig offen war. 4 Wochen habe ich in Sansibar verbracht. Ich hatte schon Gigs in Kapstadt, da war Einreiseverbot. Also die hatten die Grenzen geschlossen. Genau, irgendwann in der Zeit kam dann die Nachricht, dass Südafrika aufgemacht hat. Und dann bin ich eine Woche vor meinem Gig nach Südafrika. Genau, und dann war ich in Südafrika, wo auch ein bisschen Lockdown war, aber eher sowas wie, es gab Sperrstunde, du durftest abends ab 11 nicht mehr raus, aber es gab auch kleine Partys und genauso wie in Sansibar gab es kleine Partys, wo man spielen konnte und die Afrikaner gehen halt ein bisschen anders um mit so einer Pandemie. Also ich bin ja jetzt schon fast 10 Jahre in Südafrika im Winter, mal länger, mal weniger, aber wir haben halt alle nach dem Sommer und nachdem wir alle zu Hause waren und alles so traurig war, haben wir uns natürlich nach irgendwas gesehnt, wo das Glücksgefühl auf der Straße ein anderes ist, als was es halt in Deutschland war zu der Zeit.
Wir reden da vom Winter 2021?
Wir reden vom Winter 2021, genau. Ich bin im Oktober nach Sansibar und dann im November nach Kapstadt, genau. Und dann bin ich im Januar nochmal nach Sansibar. Habe da nochmal 2 Wochen gespielt und bin dann danach wieder nach Kapstadt. Und dann wurde ja der Lockdown jeden Monat verlängert und somit habe ich auch jeden Monat verlängert. Dies 3 Monate Touristenvisum wurde ausgesetzt, konntest so lange bleiben, wie du willst. Und dann bin ich erst Mitte Mai zurückgeflogen, als alles vorbei war.
Diese südafrikanischen elektronischen Styles, die jetzt so ein bisschen auch zu uns geschwappt sind, Stichwort Amapiano und so Geschichten, haben die dich auch irgendwie interessiert oder beeinflusst?
Na, dadurch, dass ich so viel Zeit da unten verbringe, habe ich das natürlich mitgekriegt. Für mich war jetzt zum Beispiel Afro House oder Amapiano war für mich jetzt nicht ein Genre, womit ich wirklich was mich als Künstler wirklich interessiert. Ne? So, ich weiß auch nicht, warum ich Afro House machen soll. Ich bin in Berlin groß geworden, Techno. Aber schöne Genres und natürlich gerade auch speziell zugeschnitten auf die afrikanische Musikkultur. Tolles Ding.
Aber du hast dort unten schon auch Künstler kennengelernt und mit denen gearbeitet oder kanntest du die vorher alle schon?
Ich habe über die Jahre Künstler kennengelernt, mit denen auch gearbeitet. Viele haben kein Afrohaus zu der Zeit gemacht, ja, also Step Warriors zum Beispiel, Techno Act, Kostakis, Techno Tech House Act. Also die haben ja auch versucht, europäische Musik zu produzieren. Dann kam Afrohaus. Ja, viele machen auch Afrohaus, was ich auch gut finde. Ich konnte mich jetzt mit dem Genre, bis auf dass ich es mag, konnte ich mich jetzt als DJ damit nicht anfreunden.
Wie kann man sich die Crowd vorstellen?
In Südafrika? Na, unterschiedlich. Also es ist ganz klar, dass die großen offiziellen Festivals, das ist sehr gemischt. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass sich das die Leute aus den Townships leisten können, ist natürlich nicht so, sondern es ist die Mittelschicht, die da hingeht, weil brauchst Geld fürs Zelt, Eintritt kostet ja auch alles Geld. Du triffst da zwar mal DJs aus den Townships, weil die auch integriert sind in die Musikszene, logischerweise. Aber normaler Erwachsener aus den Townships kann sich dann eigentlich nicht den Eintritt leisten oder auch so. Das sind ganz andere Probleme, die manchmal haben. Ne?
Du wurdest ja dann auch im Zuge dieser ganzen Corona-Phase, Lockdown-Zeit mit einigen Shitstorms konfrontiert, du und andere. Da kam dann der Hashtag Business Techno auf. Leute, die sich diesem Lockdown aus guten persönlichen Gründen entzogen haben, die wurden ganz schön hart angegangen hier von der Berliner Szene vor allen Dingen, aber auch anderen Städten in Deutschland. Ist da bei dir was hängen geblieben? Also hat dich das verletzt oder?
Natürlich hat das mich verletzt. Also es ist auch ganz klar, dass eigentlich haben wir alle den Techno und die Subkultur, wir lieben das, weil jeder das machen kann, was er möchte, und die Gemeinsamkeit ist die Musik. Und natürlich, die Leute waren sehr unfreundlich zu mir, die E-Mails waren unfreundlich, also was mir an den Kopf geschmissen wurde, ich habe sowieso nie versucht, darauf zu reagieren, weil du hast dann nur noch mehr Hass rausgeholt. First of all, also das Erste, was ich sagen kann, ich kann jeden verstehen, der hier 6 Monate eingesperrt ist, dass der einen Hass auf jemanden kriegt, der was macht, was man selber vielleicht nicht machen kann aus verschiedenen Gründen. Ne? So, das Ding ist halt nur, ich habe keine Kinder, ich habe keine Verpflichtung und ich habe keine Familie hier. Ich saß alleine zu Hause und für mich war natürlich die Option, natürlich kann ich irgendwo hingehen, wo ich hin möchte, weil ich nicht hier bleiben muss. Und so bin ich natürlich aus diesem Teufelskreis rausgegangen. Und die Leute, die die Shitstorms gestartet haben, die konnten das nicht, und damit hast du natürlich, du verlierst natürlich, wenn du eingesperrt bist, die Objektivität des Ganzen, sondern du sitzt die ganze Zeit vor Social Media und vor Nachrichten und alles ist scheiße und alles ist Mist, und natürlich wird dann auch der Hass kreiert gegen anderen Leuten, die was anders machen, als die Gesellschaft toleriert zu der Zeit. Weil vorher war das ja kein Problem und jetzt ist es ja auch wieder kein Problem. Es gab halt eine Phase, wo das halt ein Problem ist.
Wenn wir über Festivals reden, im Moment ist gerade das Coachella in den USA, eines der größten Festivals weltweit. Und da habe ich auch gehört, die rufen mittlerweile irgendwie $500 auf für den Minimumpreis. Also auch da ist es natürlich so eine Sache, kann sich nicht jeder leisten. Hast du da schon mal gespielt? Würdest du gerne spielen bei sowas?
Klar würde ich da spielen. Ich habe da noch nicht gespielt. Und ich glaube auch, ich habe ein paar Mal in Amerika gespielt. Das sind nochmal ganz andere Preiskategorien, die du da für Festivals oder für Clubs zahlst. Es ist einfach alles viel, viel teurer als das, was wir in Deutschland kennen. Das ist aber, glaube ich, ja, es ist aus deutscher Sicht viel, viel teurer. Ich glaube, dass genügend Amis sagen, das ist gar nicht so teuer.
Die Kultur ist dort eine andere, die Preise sind generell höher, genau, auch für Konzerttickets. Aber wo sind denn die Länder, wo du dich außerhalb Deutschlands jetzt besonders wohlfühlst? Wo hast du gerne gespielt in den letzten Jahren? Wo ist noch Techno?
Ach du, eigentlich habe ich nur gute Erfahrungen mit Spielen, ne? Also, aber viele Sachen gehen nicht mehr. Georgien geht nicht mehr, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Südafrika natürlich, auch Ägypten, Libanon waren, also bevor das da in Beirut passiert ist, waren da viele Partys. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Das ganze Corona-Ding hat ja auch das Reisen erschwert und somit auch die internationalen Gigs erschwert. Und was soll man sagen? Mexiko ist gut, Amerika ist gut, Australien, ganz tolles Land, ganz schön weit weg, aber tolle Partys, tolle Festivals. Europa ist immer noch ein Höhepunkt, finde ich, was das angeht. Klar, es gibt Städte, da funktioniert es, und Städte, da funktioniert es nicht. Auch musikalisch ist es ja in jeder Ecke ein bisschen anders. Ne? So, also von daher, ich spiele immer noch überall, wo es geht und wo ich hin kann oder wo ich hingebucht werde. Nichtsdestotrotz liebe ich Festivals in Deutschland und auch die Feierkultur in Deutschland. Die findest du halt nicht im Rest der Welt. Das ist hier eine ganz eigene Sache.
Du hast ein Album draußen seit ein paar Wochen, das heißt Last Exit Space. Und bei TikTok habe ich vorhin gesehen, gibt es diese startende Rakete.
Ja.
So als Meme oder auch Hinweis. Und dann steht noch dabei, ich sag's mal auf Deutsch, 111 BPM, 11 Tracks und eine Story. Welche Story?
Na, die Story ist die, also das Album ist ja von Nico, Ne und mir. Die Story ist, dass wir halt zusammengereist sind in Corona-Zeiten, in den Lockdowns und wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Wir haben auch nicht so viel gespielt und wir haben auch andere Ideen in der Zeit gehabt, weil man musste ja jetzt nicht dauernd neue Tracks für den Club basteln, sondern es war auch einfach so, oh, guck mal, wir haben Zeit, lass uns mal was anderes machen, lass uns mal was machen, worauf wir Bock haben. Und dann kam die Idee mit dem Album auf und Nico Ne hatte schon mal ein Album vor 10 Jahren, Slowen, was eins meiner Lieblingsalben von ihm ist, und das ist auch alles auf 111 BPM. Und wir kamen dann irgendwann dazu, wollen wir nicht das einfach weiterführen? Genau, und so kam das dann 100. Wir hatten natürlich mehr als 11 Tracks, wir haben uns dann auf 11 reduziert. Für uns war die Geschichte dann im Album rund. Und ja, und die Geschichte, dass wir halt die ganze Zeit durch Corona gereist sind und wir halt irgendwie versucht haben, was zu machen, was wir schon die ganze Zeit machen. Ja. Mhm.
Last Exit Space, der Titel eher von Elon Musk oder von Gustav Holsts The Planets inspiriert? Da sind ja auch verschiedene Planeten.
Also nicht von Elon Musk auf jeden Fall.
Okay, bist du kein Fan? Obwohl ihr seid an einer Stelle, habt ihr vielleicht einen Berührungspunkt, nämlich KI. Und der Stefan weiß es nicht, aber wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten. KI in der Technokultur, siehst du da Anwendungsbeispiele oder hast du selber schon damit gearbeitet?
Na, ich glaube, dass man KI auf ganz viele Sachen anwenden kann. Und klar, ich bin Mensch, ich gucke in die Zukunft. Natürlich, wenn sowas wie ChatGPT auftaucht und alle reden darüber, muss ich mich da auch anmelden und muss die Sachen ausprobieren und muss gucken, was da geht, weil ich will wissen, was das ist und ob das das Neue ist und so weiter und so fort. Ich glaube, dass KI die Welt verändern wird. Vielleicht nicht alles zum Guten, aber es wird trotzdem letztendlich vielen Leuten helfen. Und ich glaube, es wird auch Leuten in der Musikszene helfen. Es wird Leuten beim Film helfen, also auch Kreativen. Genauso wie es Kreativen auch Jobs wegnehmen wird, bin ich mir sicher. Aber es wird auch was Gutes dabei rauskommen.
Kannst du es ein bisschen konkreter sagen, was dieses Helfen, wie das aussehen könnte, jetzt zum Beispiel bezogen auf die Musik- und Videoproduktion? Wie kann man sich das in der Praxis dann vorstellen?
Na, also ich habe ja, ChatGPT war ja am Anfang nur so ein Textding, ne? So, also ich habe erstmal Texte erstellen lassen und war dann total überrascht, wie schnell das geht und was, also in Englisch vor allem, mein Englisch ist nicht perfekt, ich war dann immer sehr überrascht, was ChatGPT für Wörter benutzt, und das hat mich total inspiriert, weil hätte ich den Text in Englisch geschrieben, ich hätte die Wörter nicht benutzt, weil ich sie gar nicht auf der Liste habe. So, und da fand ich das dann schon inspirierend, wenn den Text, also auch ein Songtext, ich meine, du hast vielleicht 2 Strophen oder sowas, aber du weißt nicht weiter, ChatGPT kann dir da keine Ahnung wie viel 1000 Optionen geben, und es hilft dir dann letztendlich, deine Inspiration weiterzutreiben, weil es vielleicht ein Keyword gibt, was dir gerade nicht einfällt, und der Computer hat es dir dann vorgeschlagen, und dann sagst du, ach stimmt, das ist ein super schönes Wort, das reimt sich jetzt dann wieder auf das, und dann kannst du das wieder weitermachen. Und ich glaube, das ist in Kombination von, also ich würde jetzt nicht das von ChatGPT schreiben lassen, aber das, wenn man ChatGPT fragt und ihr schreibt den Text, du kannst aus diesem Text wunderschöne Wortphrasen oder Sätze, gerade in Englischen kann ich da nur sagen, das hilft mir total, weil ich nicht das englische Know-how habe, um diese Sätze so zu bilden.
Ja, wenn man das mal weiterspinnt, dann kann natürlich ChatGPT oder beziehungsweise vergleichbare Anwendungen können Grafik erstellen, können Videos erstellen, können programmieren. Du hast schon gesagt, es erweitert die Kreativität, es kann auch Jobs kosten. Kann es auch so eine Art Partner sein? Also könnte es, so wie du jetzt mit Nico Ne oder mit Sascha Kawa im Studio zusammensitzt, oder ist es zu weit gedacht oder zu quer?
Naja, ich stehe auf menschlichen Kontakt. Von daher stelle ich, also selbst wenn du die KI oder das ChatGPT in einen Roboter reintust, ich glaube, dass man sich sehr gut mit denen unterhalten kann, auf eine intellektuelle Art und Weise sogar, ne? Und dass es bestimmt Leute gibt, die da Stunden verbringen. Mir ist es ein bisschen zu unmenschlich dann irgendwann.
Was das Auflegen betrifft, also da scheint es ja im Moment noch keine künstliche Intelligenz zu geben, die hilft, außer vielleicht sowas wie von Algorithm, diese DJ-App, die aber keiner benutzt im Profibereich. Also das traut sich noch keiner, da warten wahrscheinlich dann eher alle auf Pioneer und Rocketbox, was da eventuell kommen könnte, oder? Stichwort irgendwie in Echtzeit Frequenzen verändern, Vocals rausnehmen oder solche Geschichten.
Ja, klar, aber ich meine, das kannst du technisch ja heute sowieso schon, ne? Und die Frage ist ja auch, wo geht das DJing hin? Man darf ja immer nicht vergessen, also heutzutage geht ja alles zu einer krassen visuellen Show. Und bei einer visuellen Show ist es ja zum Beispiel, nehmen wir meinetwegen Deadmau5, ja, der hat eine krasse visuelle Show. Das Ding ist halt nur, diese visuelle Show ist synchronisiert zu seiner Musik. Das heißt, er kann gar nicht mehr kreativ auflegen, weil klar ist, wie das Setup läuft. Der hat eine Stunde Live-Act, jeder Song wechselt nach 5 Minuten, dann wechselt die LED. Also wenn du ein perfektes Visuals zu der Musik haben willst, dann muss man da irgendwann einen Kompromiss eingehen und der heißt, man legt nicht mehr live auf. Und somit wird eigentlich dann in dem Punkt schon der DJ überflüssig. Natürlich muss da noch jemand stehen, das hängt halt dann, also das kann gut werden oder auch nicht, ich bin mir immer nicht ganz sicher, man muss das auch ein bisschen abwarten. Ich glaube, dass Auflegen immer komplizierter wird, weil man immer weniger den Freiraum des DJs braucht. Ja, so, also das betrifft jetzt nicht eine Party ohne Visuals oder ohne LED oder eine intime Party oder eine Party, wo es nur um Tanzen geht, aber wenn du die ganzen Partys nimmst, die du online siehst mit geilen Videos, geilen Visuals und so weiter und so fort, dann wird das immer technischer und das heißt, es verliert halt auch immer ein bisschen mehr an der Freiheit der Künstler, die daran arbeiten.
Du hast ja sogar im Vorgespräch so eine relativ pessimistische Sicht vorgetragen, nämlich, dass du geglaubt hast oder dass du glaubst, dass es vielleicht in 5 oder 10 Jahren gar keine DJs mehr braucht, dass die Visual-Audio-Show sich sozusagen verselbstständigt. Ist das eine ernsthafte Gefahr?
Ja, ich glaube schon. Ja. In Japan oder es ist Südkorea gibt es diese künstlichen Influencer, so ein Mädel, die halt seit 5 Jahren 23 ist, wo alle folgen, die Konzerte gibt, die in Filmen stattfindet, die Interviews gibt, die ein Buch rausbringt und unterschreibt. Also das ist für mich der erste Schritt in die Richtung, dass du keine Menschen mehr brauchst. Die Frage ist, wie es angenommen wird. Das Projekt ist ein ziemlicher Erfolg. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe nur mal drüber gesehen. Ich fand das wahnsinnig. Die Konzerte sind ausverkauft. Und das ist ja eigentlich nur der weitere, also der Follow-up von Gorillas aus den 2000ern, die als Comic-Leute auf der Bühne aufgetreten sind und die das ja schon mal vorgelebt haben vor 20 Jahren. und die Frage ist einfach, ob das, also das wird ja auch weiterhin von Leuten aufgegriffen und auch heute ist es ja so, dass es Künstlerprojekte gibt, die ja gar nicht von der Person gegründet wurden, sondern von einem kollektiven Hintergrund, die den Namen, die Grafik, das Know-how, auch die Produktion und alles machen und dann einfach nur noch eine Person als Künstler vorne hinstellen. Also es gibt viele Sachen, wo du sehen kannst, dass es in die Richtung geht. Das heißt nicht, dass das dann mal das ist, wie es ist, aber ich glaube, es mischt sich alles sehr.
Wobei man auch wieder feststellen kann, dass es gerade bei den Jüngeren wieder so eine Renaissance von Analogtechnik gibt und mit Vinyl auflegen, also Strictly Vinyl Only und solche Geschichten. Da ist man, kommen wir eigentlich zu deinen Anfangszeiten, nämlich in Baden-Baden. Ja, also das ist ja so diese Geschichte, ihr seid.
Baden-Baden hatte mal einen Techno-Plattenladen, das muss man sich mal vorstellen. Ja, hört sich heute skurril an, aber so war es damals.
Also du bist mit deiner Mutter, die aus Frankfurt an der Oder ja, stammt, ja. Aber ihr habt in Berlin.
Nee, Leipzig haben wir. Ich bin Leipzig, in Leipzig geboren, genau.
2 Jahre vor der Maueröffnung ausgereist, erstmal über Gießen, Auffanglager offiziell, genau. Dann irgendwie zu Bekannten oder sowas nach Baden-Baden.
Freunde von meiner Mutter.
Und da war dann der Culture Clash so, oder?
Naja, ich war noch relativ jung, aber so rückblickend war es auf jeden Fall ein krasser Culture Clash, ja. Also ich meine, ich war der Super-Ossi im super-westlichen, christlichen, der Atheist unter den Christen, ja. Also es war ein Super-GAU, meine Mutter auch noch alleinerziehend in den 80ern, ohne Vater. Und dann musste ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher musstest du ja immer in die Schule gehen, die im Bezirk oder so sind. Und das war dann auch noch ein Kloster mit Nonnen, die unterrichtet haben, was natürlich als Atheist, alleinerziehende Mutter aus dem Osten, war jetzt nicht das Lieblingskind in der Schule.
Wurde da womöglich schon der Grundstein für deine etwas rebellische Haltung gelegt? Denn du bist ja dann relativ bald mit Leuten in Kontakt gekommen, die mit dir dahin gefahren sind, wo damals Techno noch ganz groß geschrieben wurde, nämlich nach Frankfurt.
Am Main.
Ja, ins Ulm.
Ganz ja, genau.
250 Kilometer waren das ungefähr. Genau.
Wie muss man sich das vorstellen? Du hattest noch nicht mal einen Führerschein?
Nee, ich war noch nicht alt genug für einen Führerschein und auch nicht alt genug für einen Club. Aber da ist schon, glaube ich, mit 92 habe ich meine erste Platte gekauft. Chairman Spoon, glaube ich, war 92, 93 irgendwas. Genau, und habe ja vorher schon sehr viel Techno gehört, was über einen Nachbarn kam. Und das war halt für mich, weil ich kein Englisch auch konnte und sehr schlecht in Englisch war, war für mich gesangslose Musik total interessant. So, und das hat mich natürlich angefixt. Und dadurch, dass ich dann im Plattenladen immer rumgehangen bin, weil nach der Schule und sowas, hat man natürlich dann auch Leute getroffen, die halt ausgehen und erwachsen schon waren und ein Auto haben. Und die haben mich dann irgendwann halt auch mal mitgenommen. Aber natürlich nur unter der Bedingung, dass wenn ich kontrolliert werde am Eingang, sie nicht zurückfahren, sondern ich mir halt dann die Nacht im Parkhaus im Auto mit Talatucci XL-Tapes von HR3 Club Night aufgenommen, in Rotation angehört habe, bis es morgens um 9 war und wir wieder zurückgefahren sind.
Wie oft ist das passiert? Aber du bist auch öfter mal reingekommen.
Ja, ich war, glaube ich, 5, 6, 7 Mal oder sowas im Ohm. Wir sind auch noch ins Palazzo oft gefahren, nach Bingen. Und auch sowas wie zum Beispiel Störung Stuttgart und noch ein paar andere. Genau, ich bin, glaube ich, 2 oder 3 Mal bin ich nicht reingekommen.
Das war die Junghofstraße und das muss man sich so vorstellen, Frankfurt ist ja jetzt nicht wirklich groß und das war ja praktisch direkt unter den Bankentürmen. Genau. Also schon eine skurrile Anmutung auch, dass es da diesen Club überhaupt in dieser Form gab.
Absolut.
Inwiefern hat dich Sven Feth musikalisch geprägt?
Sven Feth war so einer der ersten, die ich gehört habe, über HR3 Club Night natürlich. Und mir hat natürlich die Art von Musik, die er gespielt hat, sehr gut gefallen. Ne? Also das war halt guter Techno damals für meinen Geschmack. Ne? So und Trance und Tala2XXC und DJ Duck, das war dann so, wo ich dann eher aufgrund von gewissen Substanzen dann in die tranzige Szene gerutscht bin. Genau, und Sven Feth war einfach die ganze Zeit dabei. Und ich bin natürlich auch zur ersten Love Family Park gegangen, was noch in dem Schwimmbad in Hanau war, glaube ich. Genau, und Sven Feth war der DJ Ende der 90ern in Süddeutschland. Also für mich.
Aber interessanterweise auch große Spuren hinterlassen in Leipzig und sogar mehr als in Berlin irgendwie. Wenn man jetzt die Leute von der Distillery fragt, irgendwie sagen die alle, klar, damals Frankfurt und so, Frankfurt am Main, Sven Feth und so weiter.
Naja, also ich meine, bis Ende der 90er war Frankfurt doch Hauptstadt des Technos. Und das hat sich dann erst Ende der 90er geändert. Meiner Meinung nach, also ist mein Empfinden, das kann natürlich, hat sich dann erst geändert. Und vor allem hat mich auch die Vielseitigkeit der Musik, der elektronischen Musik in Berlin dann fasziniert, weil ja dann Frankfurt doch ein bisschen einseitig war mit den zwei großen Sachen, Tala und Feth.
Ne? Und Dark so. Hast du auch schon erwähnt. Dark. Aber gut, eine Sache, die man vielleicht nochmal erwähnen muss zu der Zeit, 90er Love Parade ging los. Man musste ja da irgendwie hinkommen. Es gab diese Rave Trains oder wie die hießen.
Love Train.
Was gab es da für Geschichten, die du erlebt hast auf der längeren Fahrt von, was weiß ich, Baden-Württemberg?
Ja, ich war ja zweimal auf der Love Parade. 95 das erste Mal und 96. Wir sind natürlich mit so einem Zug hochgefahren. Im Zug durfte man noch rauchen. Wir hatten natürlich ein ganzes Abteil gemietet. Jeder hatte seine eigene Bong dabei. Immer schön Mische auf den Tisch gemacht und dann einfach 6 Stunden Bong rauchen, bis wir in Berlin waren. Ja, und dann zur Love Parade und dann raven die Nacht und dann halt am nächsten Tag wieder zurückfahren. Das Was? Gleiche nochmal. Fun Fact war, ich musste irgendwann auf Toilette und dann stand da eine verlassene Bong vollgestopft auf der Toilette. Habe ich es mir natürlich erstmal gemütlich gemacht. Als ich dann wieder fertig war, hat natürlich jemand panisch geklopft, weil es war seine, er hatte nur sein Feuerzeug vergessen und ich war so, ja sorry, tut mir leid. Weg ist es.
Gab es noch außer Drogen noch andere Highlights? Kannst du dich an bestimmte Sets erinnern?
Sets nicht.
Nein.
Aber was ich mir erinnern kann, 95 war glaube ich die letzte am Kudamm. Da gab es diesen Live-Act, die nur auf so Plastiktrommeln getrommelt haben, aber schon so aufgebaut in so einem Gerüst, wo Trommeln hinhängen und das war am Wittenbergplatz und die haben da stundenlang so eine Art Tribal gemacht, wahnsinnig faszinierend. Im Großen und Ganzen, an vieles kann ich mich nicht mehr erinnern. Es waren auch harte Zeiten. Man hatte kein Geld, man ist auf die Raves, dann hat man in der Ecke geschlafen, weil die anderen waren noch, konnten nicht schlafen. Man hatte natürlich kein Geld für Hotel, man hatte keinen Schlafplatz. Und
kein Handy wahrscheinlich?
Natürlich auch kein Handy. Es ging alles nur über Absprache. Ja.
Aber Berlin ist dann sozusagen die Heimat geworden ab Ende der
90er. Ende der 90er, ja.
Und dann ging es los mit, wir waren ja hier gerade um die Ecke, der Eimer im Tacheles, den gab es, ich weiß nicht, inwieweit der jetzt für Techno stand, auch klar, oder? Der Eimer war ja
war
auch
der,
so ein Underground.
Der war nicht im Tacheles. Der war in der Brunnenstraße,
okay,
aber, am Rosenthaler, am Rosa-Luxemburg-Platz. Das war doch dieser Club, wo die ein Scheißhaus mitten auf dem, auf dem Dancefloor hatten. Und ich frage mich, wer ist da, nachdem er was konsumiert hat, dann auf Toilette gegangen, weil der ganze Dancefloor hat ja dann gestunken. Weißt du? Aber coole Location. Tacheles. Ja, natürlich war ich, ich habe auch im Tacheles gespielt noch an den 2000ern irgendwann, weil die hatten ja elektronisch, ja, also das erste Mal das Tacheles habe ich getroffen Ende der 90er beim Flohmarkt, weil es gab ja diesen riesen Flohmarkt, da sah es ja halt auch noch aus wie nach der Wende sozusagen. Ich habe nicht so viel Zeit im Tacheles verbracht, ich habe da ein paar Mal gespielt und ansonsten war ich auch nicht so. Ich meine, ich wohne in Kreuzberg, ich war noch nie so der Mittegänger. Ne? Mhm. So, und die ganze Clubszene hat sich ja aus Mitte auch dann zurückgezogen letztendlich. Es war ja Rosenthaler, Rosa-Luxemburg-Platz, Torstraße. So in der Richtung war das ja. Und genau, und da ist man halt hingegangen zum Ausgehen, aber ich habe jetzt nie wirklich Mitte gelebt.
Stichwort Clubkultur. Du hast ja angefangen von der Bar 25, Kater Holzig, Kater Blau. Sehr intensiv begleitet. Dein Label heißt Katermucke, du warst dort lange Resident. Wie siehst du denn jetzt die aktuelle Clubszene auch nach Corona? Da hat sich ja doch einiges verändert. Zum Vorteil oder zum Nachteil?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Perspektivsache. Einer der großen Nachteile find ich, dass die Clubszene halt mit den Touristen, mit den Rave-Touristen gewachsen ist und nehmen wir mal an, wir haben so und so viel Quadratmeter in der Clubszene und das ist halt seit den 2000ern mit den ganzen Touristen, EasyJet, Billig-Rave, also Billig-Flieger, Leute kommen nur zum Raven her, ist das natürlich alles gewachsen. Ich glaube nicht, dass wir, was das Raven angeht, die Touristenzahlen wieder erreicht haben, die wir vor Corona hatten und somit sind zu viele Quadratmeter in den Clubs und somit ist es, glaube ich, auch schwierig, immer alle Clubs immer voll zu kriegen und ich kenne auch keinen, bis aufs Berg keinen, wo ich sagen würde, das läuft so wie vor Corona.
Außer Ritter Butzke.
Außer Ritter Butzke.
Wo du neuerdings, oder nicht neuerdings, aber schon seit einer Weile viel häufiger auflegst und dafür nicht mehr so im Kader.
Ja, na, die in der Ritter Butzke haben einfach während Corona, dadurch, dass sie diese Außenfläche im Hof haben und so, haben halt weitergemacht. Und ich habe ja da diese Konzerte mit Nikone auch gemacht. Also die hießen ja Konzerte, durften ja nicht tanzen, mussten sitzen und so weiter, aber es war draußen. Und die haben einfach die ganzen 2 Jahre weitergemacht und ich habe da einfach mitgemacht, weil erstens mag ich die Jungs und auch die Location und der Kater zum Beispiel hatte zu. Also es gab gar keine Möglichkeit, sowas in der Location zu machen, wo ich die ganze Zeit war, sondern ich musste auch da, Birgit und Bier war zum Beispiel auch was ich oft gemacht habe, weil die hatten auch diesen kleinen Outdoor-Floor, die konnten halt in den Sachen, wie es so erlaubt ist, halt was machen und viele anderen hatten da natürlich wahnsinnige Probleme, vor allem Clubs, die keine Outdoor, kein Gelände draußen haben, was sie regelmäßig bespielen können. Und da gehört der Kater halt mit dazu. Die können halt die haben diese Ausnahmegenehmigung für Open Airs. Die können sie halt 5-6 Mal im Jahr machen. Genau. Aber das heißt nicht, dass dann, du kannst da nicht jedes Wochenende eine Draußenparty mehr machen. Das hat sich ja auch geändert über die letzten 20 Jahre. So, und die Ritter hat halt den Platz gehabt. Und ich habe das dann auch genutzt. Als Präsentation sozusagen.
Apropos Präsentation, macht ihr mit dem Album jetzt in den nächsten Monaten noch was?
Wir machen keine Albumpräsentation. Das war auch von vornherein, wo wir entschieden haben, ein Elektronika-Album zu machen, war ich so, super, dann brauchen wir keine Album-Release-Party machen. Und das sehe ich immer noch so, weil ich dann auch einfach mehr den Fokus auf die Musik legen konnte. Genau, und wir hatten kurz überlegt, eine zu machen, aber dann war das auch schon wieder so. Wir wollten doch eigentlich keine machen und deswegen haben wir es jetzt auch sein lassen.
Aber es sind ja auch ein paar richtige Songs dabei, da habe ich schon gedacht, oder songartige Tracks. Habe schon gedacht, so nimmt jetzt Dirty Döring Abschied von der Clubkultur und wird so zum Singer-Songwriter, zum Elektronischen? Eher nicht.
Nee, eher nicht. Für mich war es, also eins meiner ersten Elektroniker-Album, was ich immer noch höre, ist natürlich Kruder und Dorfmeister von 96, glaube ich. Es hat mich wahnsinnig geprägt. Ich fand überhaupt den ganzen Mix großartig und ich wollte schon immer mal ein Elektroniker-Album machen und mit Nikone konnte ich das und dann auch aufgrund von Corona und aufgrund von keinen Gigs und auch die Zeit, sich mit was anderem zu befassen, ist das dann alles so zusammengewachsen. Mhm. Ja, also das ist es eigentlich ein großer Traum von mir, ein Album, was nicht Clubmusik ist, mal rauszubringen. Das war ein großer Traum von mir und Nikone konnte ich dafür begeistern.
Eine Sache, die wahrscheinlich auch viele überraschen wird, ist ein Remix, der demnächst erscheint.
Ja.
Für Max Rabe. Was ist, genau. Wie ist das zustande gekommen?
Ach, das sind so Murphy's Law-Dinger, ne? Ich hatte irgendwann eine E-Mail drin von, ich bin ein großer Max Rabe-Fan. Max Rabe hat mir sehr geholfen in der Pandemie. Der hat tolle Lieder gemacht in der Pandemie, wie zum Beispiel Ich drehe mich nochmal um oder wie das heißt. Ich habe heute nichts zu tun, ja. Genau, und dann hatte ich die E-Mail von denen im Briefkasten, ob ich einen Remix machen möchte. Genau, für Er ist wieder da. Gesagt, getan. Also ich hatte eigentlich keine Zeit und eigentlich hatte ich keine Lust, einen Remix zu machen, aber da ich so ein großer Fan bin, musste es irgendwo noch reindrücken und da haben wir es irgendwo reingedrückt und jetzt ist der Remix fertig und kommt in 4 Wochen raus.
Also ihr kennt euch auch persönlich schon? Nein, gar nicht.
Ich habe nur mit dem Management Universal oder so zu tun gehabt.
Na, das wird sich aber hoffentlich dann bald ändern, oder?
Ach, irgendwann werde ich ihn schon mal sehen, ja.
Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zurück auf das Album kommen. Mhm. Da gab es ja, also wie gesagt, 11 Tracks. Da gab es ja bestimmt welche, die euch sehr leicht von der Hand gegangen sind, wo vielleicht schnell die Idee da war und dann gab es vielleicht auch welche, die eher herausfordernd waren. Was war denn einer, der sozusagen so 1-3 funktioniert hat?
Moonchild.
Das, einer meiner Lieblingstracks.
Ja, der Moonchild war relativ fix. Eigentlich war das ganze Album fix, weil wir haben so lange darüber gesprochen, welche Ideen wir benutzen wollen, hatten das auch alles schon vorsortiert über bestimmten Jahr, weil ich meinte, oh, die Idee, was machst du denn damit? Ja, keine Ahnung. Ich so, das wäre doch eine Idee für ein Album. Und so haben wir natürlich, während wir an Club-Tracks gearbeitet haben, haben wir gleichzeitig Sachen, die wir nicht in die Club-Tracks packen, als Ideen schon abgespeichert. Genau, und so sind wir dann auch an die Sache ran. Und eigentlich waren es, glaube ich, auch 20 Songs. Plus heutzutage machen 20 Songs auf dem Album keinen Sinn. Und zum Schluss wollten wir ein rundes Album und dann sind halt Sachen auch wieder rausgeflogen. Mhm. Es ist ja ein Arbeitsprozess. Weder haben die Namen vorher gestanden, noch der Albumname, noch die Track-Reihenfolge. Sondern erst als die Tracks fertig waren, haben wir eine Track-Reihenfolge festgelegt. Erst als wir das durchgehört haben, wir hatten einen ganz anderen Namen, wir hatten 3 verschiedene Namen, kam dann zum Schluss Last Exit Space, dann kam die Idee mit dem Cover dazu, zum Schluss hat sich das alles so gefügt und heute bin ich total glücklich, dass das so ein rundes Ding ist.
Ja, weil eigentlich könnte man fast denken, das ist ein tolles Konzeptalbum. Aber ja. Du sagst, das ist gar kein Konzeptalbum.
Na doch, natürlich ist es ein Konzeptalbum. Was mir an dem Album besonders gefällt, ich muss es immer wieder von vorne hören, auch wenn es zu Ende ist. Ja, also wenn der letzte Song vorbei ist, kann ich gleich wieder anfangen. Und in der heutigen Zeit von Playlisten und Spotify finde ich das halt, war mir das wichtig für das Album. Ja, weil wenn also dass man halt das anfängt zu hören und dann feststellt, oh, ich habe das ganze Album durchgehört, ich möchte es nochmal hören, das ist für mich der größte Erfolg, den dieses Album hat. Ich fühle das immer noch so. Weil manchmal bringst du ein Album raus und dann kommen 2 Tracks in die Playlist und für den Rest interessiert sich kein Schwein. Mhm. Und das ist halt heute so ein bisschen durch das Streaming. Das ist nicht negativ, aber es ist manchmal ein bisschen schade für die anderen Tracks, weil Künstler haben sich vielleicht Gedanken gemacht, wie das Album aussehen soll. Genau.
Wird es auch Remixes geben vielleicht? Also kann man
es so wird sehen? Remixe geben, okay. Ja. Es gibt auch schon einen Moonchild-Remix von Dirty Döring, damit man was im Club spielen kann. Habe ich gleich noch hinterhergelegt, aber der kommt auch noch nicht raus. Aber es wird auch Remixe geben, wir arbeiten dran. Das wird auch noch alles ein bisschen dauern.
Welchen Track sollen wir spielen?
Moonchild.
Okay.
Moonchild.
Dein Lieblingstrack, mein Lieblingstrack.
Das war Moonchild von Nikone und Dirty Döring. Wir wollten ja auch noch ein bisschen über die Entwicklung von Katermucke reden. Da hat sich ja sehr viel getan. Ich würde sagen, es ist eins der diversesten Elektronik-Labels, nicht nur aus Berlin, sondern generell. Und was früher eher ein Nachteil war, sagst du, ist eher ein Vorteil. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Naja, also man hat ja früher, wenn man Vinyl rausgebracht hatte, oder also ich komme ja aus Vinylzeiten, ich habe im Plattenladen gearbeitet und so, und dann habe ich bei Beatport gearbeitet und so habe ich so ein Vinyl-Label, da bringen Leute, also früher war es so, du hast 4 Vinyls pro Jahr rausgebracht. Du hast eine Vorlaufzeit, Produktionszeit, brauchst du 2-3 Monate mit Promotion. So, ich habe ja 2011 das Label gestartet und ich habe gesagt, es war ja die Idee, dass es ein temporäres Label für 2 Jahre ist, weil es sollte das Label vom Kater Holzig sein. Den Kater Holzig sollte es nur 2 Jahre geben. Also habe ich gesagt, ich bringe so viele Releases wie möglich raus, um die ganzen Künstler von dem Club zu zeigen. Und das war dann 2 bis 3 Releases pro Monat. Das war noch zu Vinylzeiten, da haben mich viele ausgelacht. Das war damals ein Nachteil, weil die Leute mochten die Idee nicht. Heute releasen große Labels mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar alle 3 bis 2 Wochen, weil du natürlich viel mehr Musik präsentieren kannst digital, weil du auch nicht die Vorlaufzeiten hast. Du musst keine Testpressung machen und so weiter und so fort. Du musst kein Cover, Artwork, das ist alles nicht mehr so kompliziert und somit kannst du natürlich eine höhere Stückzahl, also mehr Releases machen und aufgrund von den geringen Kosten konnte ich natürlich auch Musik rausbringen, die sich nicht verkauft. Was du halt, wenn du 3.000 Euro für ein Vinyl ausgibst, dann ist es halt blöd, wenn es sich nicht verkauft. Wohin bei digital ich dann einmal gesagt habe, die gut laufenden Releases nehmen die schlecht laufenden Releases mit. Und jetzt nach 12 Jahren reden wir von fast 300 Releases. Das ist halt auch ein Riesenkatalog, der auch, wenn es nur minimale Beträge sind, die man bei YouTube Streaming oder wo auch immer kriegt, allein nur aufgrund der Größe, da die ganze Zeit Plays generiert werden. Ja, und das ist, es hat ja keiner, damals gab es Beatport zum Download, es gab kein Spotify, es hat keiner Streaming kommen sehen. Ich bin ja gleich ganz am Anfang auf Spotify aufgestiegen, weil ich ja auch Musik release für Hörer, nicht nur für DJs. Und da war mir dann klar, okay, Spotify Streaming wird der nächste große Schritt und das hat sich alles rentiert und wir sind sehr gut im Streaming, auf den Streaming-Plattformen vertreten und das, und auch heute noch kann ich Musik rausbringen, die sich nicht verkauft. Einfach nur, weil ich sie mag.
Wie siehst du Bandcamp in dem Zusammenhang?
Bandcamp ist ein tolles Tool, ist aber dasselbe wie Spotify, finde ich.
Weil da ist ja nochmal die Möglichkeit, sogar Merchandising zu verkaufen und Vinyls zu verkaufen. Ja,
bei Spotify auch, Vinyls auch. Okay. Kannst du alles bei allen Stores, kannst du dein Merch mit anbieten. Natürlich, irgendeiner kriegt immer irgendwelche Prozente, genauso wie Bandcamp auch Prozente kriegt, was dann... Bandcamp ist ein total tolles Projekt, wenn du als kleiner Künstler deine Marke oder dein Produkt verkaufen willst und du nicht mit dem Mainstream gehen möchtest. Verstehe ich total. Nichtsdestotrotz ist es auch ein Shop, der seine Anteile nimmt, so wie alle anderen Shops. Mhm. Also für mich sind das alles ähnliche Shops. Es ist einfach nur, das eine ist der Underground und das andere ist der Mainstream. Ne? Also so von daher, Bandcamp ist eine tolle Sache. Ja.
Das eine ist die, sage ich jetzt mal, technische und ökonomische Entwicklung, die ja sehr stark in Richtung Digitalisierung gegangen ist. Was mich aber auch begeistert an Katermucke ist, wie divers es auch musikalisch ist. Du hast relativ viele Frauen auf dem Label. Und zwar nicht, weil das dir irgendwie so als Masterplan, das muss man jetzt so machen, sondern das hat sich halt ergeben über die Jahre. Und das wird auch mittlerweile mehr gotiert als früher. Kann das sein?
Ja, na, heutzutage musst du ja sagen, dass du divers bist. Wohingegen vor 10 Jahren das kein Schwein interessiert hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sich da vor 10 Jahren ging es einfach nur um Musik. Da ging es nicht darum, welche politische Haltung hat der Künstler, welche Sexualhaltung hat der Künstler, hat er Beine oder hat er keine Beine. Also weißt du, so, es ging um die Musik. Und heute ist es aber so, und das stelle ich auch bei jungen Künstlern fest, es geht erst um die Präsentation und wer du bist und dann geht's um die Musik. Und das ist halt, heute muss ich explizit das erwähnen, dass ich solche Leute unterstütze, obwohl ich das schon so lange mache. Früher musste man das halt nicht, weil es ging um die Musik. Und das hat sich halt geändert in der Zeit. Aber sowieso hat sich alles geändert. Ein junger Künstler, der heute anfängt, Musik zu machen, der braucht erstmal ein Social-Media-Profil. Ja, gut, dann, das ist halt heute so. Es tut mir auch leid für viele junge Leute, die Musik machen, aber das hat nichts mit Musik zu tun. Hm. Weil eigentlich sollten Leute deine Musik signen und releasen, weil sie deine Musik mögen und nicht, weil du 120.000 Follower auf Social Media hast. Ne? So, und dementsprechend auch heute junge Leute produzieren, fangen an zu produzieren, produzieren gleich Tracks für Spotify. Kann man machen, aber ich werde die Tracks nicht spielen. Was soll ich denn mit 3,5 Minuten Club-Tracks? Also entweder produzierst du Club-Tracks oder produzierst keine Club-Tracks. Aber ich kann es verstehen, weil du willst Plays und du willst mehr in den Algorithmus kommen. Also passt du dich den Algorithmus von dem Shop und dem Shop an. Alles gar kein Thema, auch überhaupt nicht verwerflich. Aber wo geht es eigentlich um die Musik? Also da fehlt mir dann halt so ein bisschen, so das Album ist ja das beste Beispiel. Nico Ne und ich, wir haben genau das Gegenteil gemacht im letzten Jahr von dem, was alle jetzt machen. Nämlich härter, schneller, höher. Nee, wir haben gesagt, ey, wisst ihr was, ich will nicht härter, ich will nicht schneller. Und eigentlich sind wir langsam im Alter, ich würde es auch ein bisschen gemütlicher haben wollen.
Trotzdem kannst du noch die ganze Nacht durchfeiern und du hast mit zum Beispiel mit EPEC oder auch mit Piloka Krach zusammengearbeitet. Also das heißt, ich sag mal so, ich will jetzt nicht das zu sehr aufbauschen, dieses Thema Diversität, weil es eben auch so eine, man könnte jetzt mal böse formulieren, eine lästige Pflicht mittlerweile ist, aber es ist ja gleichzeitig auch eine unglaubliche Bereicherung.
Absolut.
Und du hast, ich frage mich manchmal so, wie du das entscheidest, welche Releases auf deinem Label erscheinen, weil die sind ja teilweise musikalisch so off. Beispiel jetzt EPEC und ich frage mich, wie funktioniert das? Also hast du da so einen speziell eingestellten Filter für solche Sachen oder sagst du einfach, hey,
ich schmeiß alles in eine Tonne und dann gucke ich, wie es rausbringt. Ja, also für mich, also die vielen verschiedenen Genres, die ich auf dem Label anbiete, das war für mich das Konzept des Labels, weil das war auch das Konzept von Kater Holzig und auch von der Bar 25. Du hast da eine 80er-Party gehabt, dann hat da Ricardo Villalobos aufgelegt, dann hast du da einen Pianist, der 72 Stunden spielt, dann hat da irgendjemand anders aufgelegt, weißt du, also so, ich wollte die Vielseitigkeit des Clubs präsentieren und der Künstler dort und deswegen gibt es Releases von der Jazzband, es gibt Releases von der Rockband, die es nicht mehr gibt, es gibt leichte Pop Gitarrenbands, wo wir einfach Club-Remixe dazu gemacht haben. Ich habe einfach, das war eine riesen Spielwiese und ich wollte kein Genre nicht anbieten. Also ich war einfach, ich wollte mich nicht auf ein Genre, wie viele Labels das auch machen, auf ein Genre einschießen, sondern meine Musikwelt ist bunt. Von 0 BPM bis 140 und von Elektro bis Gitarre, Klavier. Und genau das möchte ich eigentlich auf dem Label auch widerspiegeln.
Also das Gegenteil von der Humorlosigkeit und der brettharten Berlin-Techno-Schiene.
Also diese Humorlosigkeit, die gerade in der elektronischen Musikszene stattfindet, das ist für mich ein absolutes Unverständnis. Weil für mich war das mein Traum, den ganzen Tag Spaß und Humor und Selbstironie, Satire, mit allen über alles lachen, verrückte Sachen machen. Ich finde diese ganze die Regeln, die jetzt da die ganze Zeit hoch, also ich verstehe sie nicht, mir ist es auch egal, zum Glück muss ich da auch nicht mitspielen, aber ich glaube, dass junge Künstler da ganz andere Probleme haben.
Das ist fast ein schönes Schlusswort. Oh. Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung.
Felton Döring, Dirty Döring, Katermucke.
Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.